Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Voller Energie voraus, dem Podcast über die Trendthemen der digitalen Energiewende. Wir sprechen mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung über die Transformation der Energiewirtschaft. Dabei inspizieren wir Potenziale von aktuellen Megatrends, tauschen uns mit den wichtigsten Akteuren der Branche aus und beleuchten dabei interessante Perspektiven.
Wir, das sind Marvin
und Felina.
Und wir begrüßen euch aus unserem Podcast-Studio im Future Energy Lab in Berlin am Tiergarten. Hier arbeiten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen täglich an der Digitalisierung der Energiewende. Dieser Podcast ist ein Teil dieses Vorhabens, dem wir unter anderem auch diesen innovativen Projektstandort zu verdanken haben. Das Projekt ist gefördert von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und reiht sich ein in die Projektlandschaft der Deutschen Energieagentur, kurz der DENA. Und nun bleibt uns nur zu sagen:
Volle Energie voraus!
Lasst uns loslegen! Hi Nils, hi Jonathan. Also erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Wir sprechen mit euch heute über den Studierendenaustausch, an dem ihr teilgenommen habt.
Dann erstmal, hi Marvin, vielen Dank, dass wir hier sein können und ich freue mich auf die Session.
Ja, klingt super. Danke sehr für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein.
Zum Anfang haben wir immer so eine kleine Either-or-Session, wo wir einfach so ein bisschen uns gegenseitig ein bisschen kennenlernen können. Und da würde ich einfach mal direkt reinstarten. Erste Frage, gebrauchtes oder neues kaufen?
Also ich bin großer Fan von gebraucht, also so auch Second Life-mäßig, insbesondere bei Batteriespeichern.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn neu, dann tendenzmäßig eher Qualität, dass man da auch länger von was hat.
Seid ihr eher der Wintertyp oder eher Sommertyp?
Oh, bei mir ist auf jeden Fall der Winter. Ich bin auch ein Mensch, der die Berge liebt.
Ja, bei mir ist es tatsächlich der Sommer. Also mich zieht es jetzt eigentlich am liebsten direkt wieder in den Süden, wenn ich hier aus dem Fenster schaue.
Ja, heute hat es in Berlin auch, wir haben Schnee mal wieder. Und ich muss auch sagen, Winter finde ich schon schön, aber eigentlich sonst auch eher für wärmere Tage zu haben. Und dann abschließend noch, introvertiert oder extrovertiert?
Ich würde mich als eine introvertierte Person bezeichnen.
Ja, ich mich auch. Also ich brauche definitiv Phasen für mich, um Energie zu tanken.
Ist es dann für euch jetzt auch ein bisschen Überwindung, so einen Podcast hier zu machen? Oder?
Ich glaube für mich, also ich habe Spaß dran, über das Energiethema zu reden. Das heißt, ich bin hier auf jeden Fall in meiner Komfortzone und ich glaube, Jonathan, bei dir ist es auch so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei dem Thema, da überwindet man alles. Nee, auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall was Neues, im Podcast mal zu sein, aber gleichzeitig ja einfach auch mal raus aus der Komfortzone zu kommen, eine tolle Gelegenheit.
Cool, dann starten wir gleich mal rein. Vielleicht erstmal für die Hörerinnen auch interessant, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr? Wo kommt ihr her? Wo sitzt ihr gerade? Wir sind ja heute digital zugeschaltet zum ersten Mal. Sonst haben wir immer hier bei uns im Studio direkt aufgenommen. Vielleicht stellt euch einfach mal kurz vor, sagt, wer ihr seid und was ihr so macht.
Ja, ich bin Nils. Ich würde mich als Enthusiast der Energiewende bezeichnen. Marvin, du hast gefragt, wo sitze ich gerade? Ich sitze gerade in Osnabrück, tatsächlich bei meinen Eltern, weil ich gerade aus Spanien zurückgekommen bin. Da habe ich eben für die DENA Forschungsprojekt gemacht. Kann mich für alle Themen so Richtung Solarstrom, Batteriespeicher und Flexibilität begeistern. Und kurz zum Hintergrund, ich habe eben in Stockholm und Aachen parallel in einem Doppelmaster studiert. Einerseits Electrical Power Engineering und auf der anderen Seite Wirtschaftsingenieurwesen in Aachen.
Ja, mache ich weiter. Jonathan Lersch. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Hamburg im Norden und bin dann zum Master nach München gezogen, studiere hier den Master in Finance and Information Management, habe mich schon früh Richtung Renewable Energies spezialisiert und bin parallel am Fraunhofer FIT beschäftigt, wo wir uns forschungsseitig vor allen Dingen damit beschäftigen, wie wir digitale Technologien für die Energiewende nutzen können. Und das habe ich auch versucht, in meinem Auslandsaufenthalt in England genauer zu beleuchten.
Wie seid ihr eigentlich auf das Auslandsstipendium gestoßen? Also wie habt ihr davon erfahren?
Bei mir war das tatsächlich über einen Mailverteiler. Also es gibt den Mailverteiler Strommarkt, wo relativ viel Jobangebote, irgendwie Forschungspapiere veröffentlicht werden, aber eben auch solche Angebote. Und darüber wurde ich dann aufmerksam.
Ja, das war bei mir tatsächlich genau der gleiche Kanal. Ich hatte Anfang letzten Jahres den Entschluss gefasst, dass ich gerne für die Masterarbeit ins Ausland will. Hatte mit meinem Professor da auch im Ausland schon einige, ja, mit einigen Professoren gesprochen, unter anderem in Norwegen und England. Und dann hat eine Doktorandin das an mich herangetragen und ich war direkt von Minute eins total begeistert, weil ich das als eine wirklich einmalige Gelegenheit für Forschung und alles darüber hinaus gesehen habe.
Okay, ihr habt es gerade jetzt schon beide erwähnt, Nils, du hast gemeint, du bist gerade aus Spanien zurückgekommen. Aber wo wart ihr denn genau in Spanien und England? Also in welcher Stadt?
Genau, also bei mir war das, dass ich 8 Wochen für die DENA in Barcelona war und eben für das Future Energy Lab geforscht habe. Anschließend habe ich noch meinen Aufenthalt in Spanien verlängert, weil ich eben ein Gründungsprojekt im Solarbereich hatte. Und das hat sich jetzt eben bis Dezember 2023 noch gezogen.
Ja, ich war im Norden. Ich war 3 Monate in England, genauer gesagt am University College London, wo ich als Gastwissenschaftler an einem Forschungsinstitut war, also eher forschungsseitig unterwegs, und habe da halt auch für die DENA den lokalen Markt analysiert und gleichzeitig an meiner Masterarbeit geschrieben und geforscht.
Cool. Jonathan, dann Englisch war wahrscheinlich davor auch schon sprachlich drin, aber Nils, für dich, hast du davor schon Spanisch gesprochen?
Genau, also ich bin mit so einem okayischen Spanisch nach Spanien gegangen, hatte einerseits die Möglichkeit, in Barcelona relativ viel auf Englisch zu kommunizieren, habe aber parallel eben noch einen Sprachkurs belegt. Was ich aber gemerkt habe, ist, sobald es immer offizieller wird, war die Sprachbarriere dann schon ein großes Problem. Also, dass man eben auf Muttersprachniveau eigentlich sprechen muss, um eben mit Netzbetreibern, Stromversorgern oder so auf einem akzeptablen Niveau kommunizieren zu können.
Und gerade ja natürlich dann auch nochmal Barcelona, wo ja dann eigentlich auch Katalanisch noch gesprochen wird. War das auch ein Problem oder ging das ganz gut?
Genau, richtig. Also Katalan ist ja auch die Amtssprache, was ja eben nochmal deutlich schwieriger als das eigentliche Spanisch ist. Man findet Gott sei Dank relativ viele Sachen in Spanisch und die Leute sprechen dort auch alle Spanisch. Genau, Zeit um noch Katalan zu lernen, hatte ich ja dann aber leider nicht mehr.
Und wo habt ihr dort eigentlich gelebt? Habt ihr euch einfach, wie hier in Deutschland auch, vielleicht in der WG eingemietet? Wart ihr eher in so einem Studentenwohnheim?
Ja, ich habe recht kurzfristig noch eine Wohnung gefunden. Also bei mir war das Ganze generell recht spontan. Bin, glaube ich, 3 Wochen vorher hatte ich die Zusage für die Wohnung, auch von einer Studentin, die tatsächlich dann für ein Auslandssemester nach Spanien wollte. Also in der Hinsicht dann recht viel Glück gehabt. Recht weit draußen, aber man nimmt, was man bekommt. Gerade in London, der Wohnungsmarkt ist halt super angespannt. War dementsprechend froh, auch so kurzfristig dann doch noch was gefunden zu haben.
Genau, und ähnlich ist es eben auch in Barcelona mit dem angespannten Wohnungsmarkt. Ich hatte das Glück, dass ich eben in eine WG mit Erasmus-Studierenden gekommen bin. Mietpreise sind halt leider recht hoch. Genau, und wie wir dort gelebt haben. Also ich habe beispielsweise viel in einem Coworking-Space tatsächlich gesessen und von dort aus eben gearbeitet. Sprich, ich war jetzt gar nicht so viel in meiner Wohnung.
Okay, cool. Und mit welchem Thema habt ihr euch denn eigentlich beschäftigt? Also was war euer Fokus, was ihr so recherchieren solltet oder forschen solltet?
Das Schöne ist ja, dass Jonathan und ich das ähnliche Thema beleuchtet haben, aber aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven. Also es geht um das Thema Energy Sharing und ich war in Spanien, um mich mit der praktischen Umsetzung von Energy Sharing auseinanderzusetzen, insbesondere was sind so die Hürden, Bottlenecks, und Jonathan hat das perfekt in England dann komplementiert.
Ja, genau. Wir haben uns da auch vor Ort die Rahmenbedingungen natürlich angeguckt, was Regulatorik und so weiter betrifft. Gleichzeitig an dem Forschungsinstitut natürlich forschungsseitig auch gearbeitet. Das heißt, da haben wir einen Prototypen entwickelt oder entwickeln ihn weiterhin, der die Auswirkung von Energy Sharing auf lokale Verteilnetze quantifizieren soll. Also ein bisschen das Thema beleuchtet, welche Effekte kann dieses Konzept auch langfristig auf das Netz haben. Genau, und da eben mit einem Professor und mit einem gesamten Forschungsteam zusammengearbeitet.
Jetzt beschäftigt euch ja relativ viel mit dem Thema wahrscheinlich, aber für die Hörerinnen und Hörer wäre es wahrscheinlich auch interessant, erstmal grundlegend festzustellen, was versteht man unter Energy Sharing? Könnt ihr da einfach mal kurz erläutern, was ist Energy Sharing?
Ja, gibt super unterschiedliche Definitionen. Ich versuche das immer so ein bisschen in den EU-Kontext einzurahmen. Also grundsätzlich beschreibt Energy Sharing für mich den Austausch oder die gemeinsame Nutzung von Energie in lokalen Energiegemeinschaften oder wie sie auf EU-Ebene heißen, Energy Communities, der englische Begriff. Konkret können hier halt unterschiedlichste Konsumenten oder wie wir es dann auch nennen, Prosumer, also Leute mit einer PV-Anlage, die teilweise selbst verbrauchen, teilweise dann auch einspeisen oder verkaufen, erneuerbare Energien zusammen nutzen, teilen, verkaufen, handeln am Ende. Beispielsweise, also wenn wir uns das mal ein Beispiel vorstellen, wenn ich in einer Stadt wohne, wie hier in München, in einem Mehrfamilienhaus, wo vielleicht gar keine PV-Anlage installiert wird oder installiert werden kann, mein Nachbar aber halt einen Überschuss an PV-Strom beispielsweise hat, also Nils nebenan betreibt einen Supermarkt oder eine Schule oder irgendwas, wo sehr viel Fläche ist, sonniger Tag und er hat jetzt einen Überschuss an PV-Strom, kann er ihn dann halt an mich verkaufen und ist unterm Strich halt ein Win-Win für beide Seiten. Ich beziehe grünen lokalen Strom und er hat zusätzliche Einnahmen und eine Alternative zum ganz regulären Einspeisen.
Genau, und da kann man noch hinzufügen, also das, was Jonathan genannt ist, sind die Energiegemeinschaften, die aus dem Clean Energy Package stammen. Und in diesem Clean Energy Package wurde auch der Begriff Energy Sharing sehr, sehr vage definiert. Das heißt, es gibt auch noch sogenannte Collective Self-Consumption, sprich der gemeinsame Eigenverbrauch, über den sich Energy Sharing realisieren lässt. Sprich, die Energy Community ist eine Organisationsform, um Energy Sharing durchzuführen. Collective Self-Consumption ist wiederum quasi einfach die Aktivität, um Energy Sharing durchzuführen. Und genau wie Jonathan schon erwähnt hat, dabei können die Konsumenten eben verschiedene Benefits realisieren, sei es ökonomisch, ökologisch oder eben auch sozial, insbesondere wenn wir in die Städte reinschauen und dann die Energiewende weiter demokratisieren können, insbesondere für Leute, die in einer Wohnung wohnen.
Okay, also sehr viel Potenzial in diesen Themen. Wie weit ist es denn schon fortgeschritten, vor allen Dingen jetzt in den Ländern, wo ihr vielleicht auch wart? Also was sind so die ersten Erfahrungen, die ihr dort vor Ort quasi gefunden habt?
Also grundsätzlich in England, man merkt, das Thema gewinnt stark an Bedeutung. Also alleine letztes Jahr, glaube ich, gab es im Schnitt 400 aktive Energy Communities im gesamten Land, die aktiv in der Nutzung sind. Und gleichzeitig wurden die ersten sogenannten Sandboxes oder auch Reallabore für dieses Energy Sharing Konzept bereits 2017 erprobt. Also bevor diese gesamten Richtlinien seitens der EU kamen mit dem Renewable Energy Directive und so weiter, war das Land da auf jeden Fall schon vorab dabei. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass durch Brexit und so weiter auch weniger regulatorischer Druck da ist, solche Gesetze halt wirklich direkt jetzt vor Ort umzusetzen. Also Deutschland hätte es beispielsweise vor 2 Jahren schon in nationales Recht übersetzen müssen. Da ist in England natürlich nicht der Druck da. Das heißt, auf regulatorischer Ebene sehen wir da noch nicht direkt die Gesetze oder die Anreize, die halt Energy Sharing zwangsläufig ermöglichen. Das Konzept ist grundsätzlich in einem kleinen Rahmen möglich. Das heißt, beispielsweise im Quartier oder auch, wie es in Deutschland aktuell der Fall ist, in einem Mehrfamilienhaus, also mit geringer räumlicher Distanz und wenn die Anlagen nicht zu groß sind, typischerweise so maximal 5 MW, was ja schon einiges ist. Unterm Strich bleibt halt ein enormer oder ein erheblicher Mehraufwand, gerade was das Betreiben einer solchen Energy Community betrifft. Also man muss eine Rechtsform bilden und so weiter. Durchaus Aufwand, den wir hier in Deutschland dann an der einen oder anderen Stelle auch noch sehen.
Und das ist super spannend, weil Spanien grenzt sich dabei sehr, sehr ab, weil dort insbesondere unbürokratische und leichte administrative Prozesse für die Implementierung von Energy Sharing geschaffen worden sind. Kurz zur Historie. In Spanien war eigentlich immer relativ konservativ, was den Ausbau erneuerbarer und insbesondere auch Solarstrom anging. Es gab sowas wie eine Sonnensteuer, die man auf eigenerzeugte Energie abgeben musste. 2018 gab es dann aber eine große Kehrtwende und in diesem Zusammenhang wurde dann auch eben eine sehr, sehr freundliche Energy-Sharing-Regulatorik geschaffen. Die nennt sich eben Autoconsumo Collectivo, sprich der gemeinschaftliche Eigenverbrauch. Und das bedeutet wirklich, dass wir in Spanien uns zu einem Kollektiv zusammenschließen können. Das Ganze folgt quasi über eine DIN A4-Seite, die wir zusammen unterschreiben. Und dann eben in diesem Kollektiv auch über das Niederspannungsnetz in 2 Kilometer Radius Strom teilen können, ohne dass Abgaben, Netzentgelte oder sonstige Steuern anfallen. Das ist eben ein sehr, sehr attraktiver Rahmen, der sich auf dem Papier durch sehr geringe Bürokratie auszeichnet und eigentlich auch sehr einfach umsetzbar sein soll, weil im Kontrast, wie Jonathan das bei den Energy Communities in England genannt hat, sind diese Rechtsformen eben nicht erforderlich, die einen Kunden zusammen bilden müssen.
Das ist ja ziemlich interessant. Welche Akteure sind denn eigentlich alle bei Energy Sharing dann involviert? Weil das hört sich jetzt schon so an, dass da sehr viele unterschiedliche Akteure mit von der Rolle sind und da irgendwie eine Rolle spielen auch.
Ja, auf jeden Fall. Also das vielleicht so ein bisschen an das Beispiel anknüpfen, was ich ja eingangs eingeworfen habe. Wir haben halt eigentlich alle Akteure, die wir aktuell auch im Energiemarkt haben, die sich an solchen Modellen beteiligen. Das heißt, reine Konsumenten, die eigentlich, wie Nils es gesagt hat, gar keinen Zugriff auf erneuerbare Energien haben, also eine gewisse Demokratisierung hier stattfindet, gleichzeitig Betreiber oder Prosumer der eigentlichen Anlagen und dann am Ende auch nicht unerheblich die Rolle des Netzbetreibers, also gerade dieser Vorteil, den ich in Spanien beispielsweise habe, mit den entsprechenden Netzentgelten, die dann nicht anfallen, da ist der Netzbetreiber natürlich involviert und dann auch die entsprechende Messung durchzuführen und alle Energieströme irgendwie zu messen und dann auch entsprechend zu leiten.
Genau, und ich glaube, das sind eben die drei zentralen Akteure, die Jonathan schon aufgenannt hat. Außerdem, das, was ich in Spanien gesehen habe, ist, dass die Rolle der Energieversorger eben auch noch relativ wichtig ist, quasi weil die Einspeisevergütung wiederum zahlen. Der Staat dann eben auch mit seinen Eingriffen und eben Festlegen dieser Regulatorien. Und letztlich gab es auch die Person des Eigenverbrauchsmanagers. Also wenn wir über so eine Energy Community oder einfach eine Gemeinschaft reden, die vielleicht ähnlich wie ein Verein aufgezogen ist, dann braucht es dort ja auch einen Vorstand. Und dieser Eigenverbrauchsmanager, der kümmert sich eben um die administrativen Prozesse, entweder innerhalb so einer Gemeinschaft oder auch um die Anmeldungen beispielsweise des Kollektivs.
Also wenn dann quasi neue Parteien dazukommen würden zu dieser Community.
Genau, richtig. Also Eigenverbrauchsmanager ist ein sehr generischer Begriff, aber da fallen dann wirklich alle administrativen Prozesse drunter, die Kommunikation mit dem Netzbetreiber, quasi genau wie du gesagt hast, Marvin, neue Leute in die Community aufzunehmen oder eben genau den Strom anders zu verteilen innerhalb dieser Community, aber auch die Problemlösung, also wenn man insbesondere vor Herausforderungen steht, weil die Anmeldung des Kollektivs beispielsweise nicht klappt.
Jetzt habe ich schon mal eine gute Idee davon bekommen, was Energy Sharing eigentlich ist. Jetzt kommen wir nochmal zu euren Auslandsaufenthalten, also euren Erfahrungen auch in Spanien und England. Wie weit ist es denn in den jeweiligen Ländern schon fortgeschritten? Ist das eher noch so in der Erprobungsphase oder gibt es da schon wirklich auch reale Anwendungen und wirklich funktionierende Energy Communities?
Ja, ich habe das ja eben so ein bisschen angedeutet. Also wir haben diese regulatorischen Sandboxes, wie es in UK genannt wird, also konkrete Reallabore, wo Energy Sharing erprobt wird und da teilweise auch recht große Energiegemeinschaften vereint werden, also teilweise bis zu 4.000 Haushalte, die hier kombiniert werden. Gleichzeitig, wenn wir uns im existierenden regulatorischen Rahmen bewegen, halt weiterhin eher auf private Netze angewiesen sind. Also kleine Entfernung, wie ich angedeutet hatte, meistens so ein 500 Meter Radius in einem Quartier, die Anlagen nicht zu groß, die Rechtsform, die gegründet werden muss, also weiterhin einige Beschränkungen, die zu beachten sind, was die regulatorische Perspektive betrifft. Gleichzeitig, wenn man mit Startups, Unternehmen, auch dem Netzbetreiber redet, auf jeden Fall ein privatwirtschaftliches Engagement hier auch viel zu tun. Das heißt, diese Energiegemeinschaften, die in Sandboxes getestet werden, haben dann teilweise auch regulatorische Vorteile, niedrigere Kosten, spezielle projektabhängige Subventionen, Alternativen zum regulären Einspeisetarif, schnellere Genehmigungsverfahren ist ja auch so eine Rolle, dass diese Projekte oft halt auch lange Zyklen einfach involvieren aufgrund der Genehmigungsverfahren. Das heißt, es tut sich viel, aber es ist noch nicht an der breiten Adoption, dass jetzt die breite Masse diese Modelle wirklich aufgreift.
Und wie ist das in Spanien?
In Spanien sind wir auch schon relativ weit. Insbesondere das Besondere an Spanien ist, dass wir eine ausdefinierte Regulatorik haben, wo wirklich jetzt auch Besonderheiten von Energy Sharing schon sehr konkret behandelt werden. Das, was man in Spanien jetzt beachten muss, also 2021 sind die ersten Energy Sharing Projekte gestartet. Ich hatte damals auch das Glück, die ersten kommerziellen Energy Communities mit aufzubauen in einem Praktikum. Und was ich damals schon gesehen habe, ist, dass quasi von der Regulatorikseite eigentlich alles fertig war, aber die Prozesse beim Netzbetreiber, die Prozesse beim Energieversorger, die waren einfach noch nicht vorhanden und die waren super überfordert mit der Anmeldung. Und andererseits gab es auch keine Anreize, dass dieses Thema quasi gefördert wird seitens der Netzbetreiber. Und dadurch, das ist jetzt eben der Status quo in Spanien, dass wir im Prinzip eine ausdefinierte Regulatorik haben, dass das Thema auch schon deutlich bekannter ist, aber eben, dass in der Praxis es bis zu 18 Monate Verzögerung bei der Anmeldung eben eines so eines Kollektivs oder so einer geteilten Anlage gibt, einfach durch die fehlenden Strukturen und Anreize. Als ich jetzt aber im August nach Barcelona gegangen bin, beziehungsweise auch im Juni und Juli das Thema weiter untersucht habe, habe ich gesehen, dass die ersten digitalen Prozesse geschaffen worden sind und es eben auch einen großen regulatorischen Druck gab, dass quasi so eine Daumenschraube bei den Netzbetreibern angelegt worden ist, beispielsweise mit Strafzahlung, wenn innerhalb 30 Tage so eine Community nicht angemeldet wird. Und das sind eben sehr, sehr attraktive Rahmenbedingungen, insbesondere mit dieser Netzentgelt- und Steuerbefreiung. Genau, auf der anderen Seite muss man diese Prozesse eben noch brauchen eben noch einen kleinen Feinschliff. Und das ist eben das Schwierige im Energiemarkt, dass man sich so einen Trial-and-Error-Prozess eigentlich nicht leisten kann, der aber gerade so ein bisschen gefahren wird. Also es wird immer wieder was Neues getestet, dann leicht zurückgerudert, leicht angepasst und dementsprechend haben wir an sich einen sehr, sehr attraktiven Markt und ich glaube auch, dass jetzt 2024 wir deutlich mehr geteilte Anlagen in Spanien sehen werden.
Okay, also ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass in Spanien das Thema irgendwie deutlich zugänglicher ist und irgendwie auch mit mehr Anreizen, also mehr Anreize schafft, um in so einer Energy Community auch zu teilzunehmen. Was wären denn mögliche Anreize, die man vielleicht in England noch schaffen könnte, um das Thema auch ein bisschen breiter raus, ja, ein bisschen weiter zu fördern, Jonathan?
Ja, also was ich gesehen habe, es gibt halt schon einige alternative oder verwandte Konzepte. Also was zum Beispiel weit verbreitet ist oder jetzt allmählich in der breiten Masse ankommt, sind auch die Collective Ownership Modelle. Das heißt, dass hier eine Gemeinschaft in eine gemeinsame Anlage, typischerweise ein Solarpark oder eine geteilte Windanlage investiert und dann halt vor Ort entweder direkt verbraucht oder einspeist und dann eine entsprechende Rückerstattung vom Retailer bekommt. Das heißt, es gibt alternative Konzepte, die einfach schon ein bisschen breiter sind und die natürlich dann auch heute schon implementiert werden können. Und wenn wir uns ja die Ziele der einzelnen Länder anschauen, wo die erneuerbaren Energien, sagen wir mal, in 6 oder 10 Jahren stehen sollen, dann ist natürlich auch immer die Frage, was kann ich bereits heute implementieren und wo kann ich heute halt einen entscheidenden Mehrwert leisten. Das heißt, es gibt entsprechende Anreize, nur halt noch nicht in dem eigentlichen Konzept von Energy Sharing.
Und um dann noch was zu ergänzen, das Konzept Energy Sharing hat so einen intrinsischen Anreiz, beziehungsweise insbesondere bei Solaranlagen können wir perfekt eine Fixkostendegression ausnutzen. Sprich, eine 100 Kilowatt Peak Anlage lässt sich zu deutlich besseren Installationskosten pro Kilowatt Peak im Vergleich zu einer 3 oder 4 Kilowatt Peak Anlage realisieren. Und das bedeutet eben, wenn wir in einem Kollektiv gemeinschaftlich in eine Solaranlage investieren, eben diese großen Fixkostendegression mitnehmen, dann haben wir ja schon mal intrinsisch einen ökonomischen Anreiz allein durch das Konzept geschaffen. Und in Spanien kann man eben auch noch erwähnen, dass es auf diese geteilten Solaranlagen Förderung bis zu 660 Euro pro Kilowatt Peak gibt, was ja abstrus hohe Summen sind. Aber da geht es eben stark darum, diese Communities und Gemeinschaften eben auch zu fördern.
Interessant. Jetzt haben wir ja viel über die Vorteile gesprochen. Gibt es denn auch Risiken, die dieses Energy Sharing mitbringt?
Ja, ich meine, wir haben es mehrfach betont, die sich ändernde Regulatorik oder die teilweise auch noch fehlende Regulatorik ist natürlich für Betreiber ein entscheidender Punkt. Also Geschäftsmodelle basieren auf Vergütungen und so weiter, die sich in regelmäßigen Zeitabständen ändern. Das heißt einfach viel Volatilität, gleichzeitig technische Aspekte, also ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Das gesamte Konzept basiert natürlich auch auf einer intelligenten Messinfrastruktur. Smart Meter Rollout hier ein Stichwort, wo wir in Deutschland natürlich noch massivst hinterherhinken. In UK sind wir bei 60%, in Spanien fast 100%. Da fehlt es natürlich auch an der technischen Infrastruktur, um das Konzept überhaupt richtig zu implementieren. Und final dann auch eine soziale Akzeptanz für mich. Also das Konzept erstmal der breiten Masse klarzumachen, die Vor- und auch die Nachteile, die damit einhergehend zu quantifizieren und auch aufzuzeigen, sind für mich Aspekte, die erst kommen. Und da sieht man gerade in UK zum Beispiel, wenn man mit Leuten spricht, auch eine gewisse Skepsis diesen innovativen Energieversorgungskonzepten gegenüber, was natürlich vor allen Dingen durch die Energie Krise getrieben wird, wo viele Leute sich einfach die Stromkosten nicht mehr leisten können. Und gleichzeitig man in UK auch einfach einige Pleiten im Energiebereich gesehen hat, gerade was größere Startups betrifft, wo die Leute natürlich dann schon kritisch auf neuartige Modelle, die dann in der Zukunft potenziell einen Mehrwert bringen, erstmal kritisch draufschauen.
Genau, und da kann man noch zwei weitere Punkte ergänzen. Also einerseits zur Regulatorik. Natürlich ist das Konzept durch die EU-Regulatorik, sprich den Clean Energy Package, abgesichert. Nichtsdestotrotz gibt es eben diesen nationalen Gestaltungsspielraum, wo man eben quasi solche Geschäftsmodelle durch negative Anreize im Prinzip schnell wieder drastisch reduzieren kann. Also das Beispiel ist in Spanien. Es steht festgelegt, dass irgendwann Netzentgelte anfallen werden. Man weiß aber nicht, wie hoch diese Netzentgelte sind. Und abhängig von diesen Netzentgelten kann man diese noch sehr, sehr jungen Geschäftsmodelle, die Jonathan eben auch erwähnt hat, die sich da eben in diesem Bereich entwickeln, sehr schnell auch wieder im Prinzip von einem Tag auf den nächsten beerdigen. Und das ist eben ein großes Problem. Das andere Problem, was ich sehe, ist quasi der Mehraufwand. Also es ist ja schon ein großer administrativer Mehraufwand, wenn wir beispielsweise, also statt irgendwie eine Solaranlage auf einem Einfamilienhaus, eine Solaranlage auf, nehmen wir mal ein Schuldach und dann schließen wir ein Kollektiv von 100 Leuten, die in der Nachbarschaft wohnen, da eben an. Und das ist eben ein erheblicher Mehraufwand, da wir quasi 100 Mal diesen Prozess durchgehen müssen und eben dabei auch eben auf den Netzbetreiber angewiesen sind. Oder in Spanien ist es beispielsweise auch noch bei den Energieversorgern, dass wir auch auf die angewiesen sind.
Vielen Dank erstmal. Jetzt haben wir ja viel über die Länder gesprochen, die ihr bereist habt. Ihr kennt euch ja aber auch sicherlich im deutschen Markt ein bisschen aus. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie ist denn der Status quo hier in Deutschland im Vergleich zu den Ländern, die ihr jetzt besucht habt und wo ihr geforscht habt?
Ja, super spannend. Ich meine, das war ja so ein bisschen die Motivation bei uns beiden, glaube ich, überhaupt am Stipendium auch teilzunehmen, weil wir hier gesehen haben, was fehlt oder was läuft vielleicht nicht so gut und dann, was können wir von den einzelnen Ländern lernen. Wir haben es eingangs angesprochen, in Deutschland hätte das Konzept eigentlich schon in die entsprechende Gesetzgebung einfließen müssen, nämlich vor 2 Jahren. Das EEG 2023 geht da schon in eine entsprechende Richtung, schafft entsprechende Anreize und so weiter, aber geht längst nicht weit genug. Das heißt, das Konzept, was in Deutschland halbwegs in die Richtung geht, ist das aktuelle Mieterstrommodell, muss man sagen. Das natürlich auch die gemeinsame Nutzung von Energie, aber halt dann oft auf einen räumlich beengten oder begrenzten Raum ermöglicht. Das heißt, wir sprechen hier typischerweise von einem Mehrfamilienhaus oder einem Quartier. Und hier haben wir halt auch eine Vielzahl von Regulatoriken, die zu beachten sind, eine Vielzahl an Voraussetzungen, gerade was die Entfernung betrifft, was auch die verbotene Nutzung der öffentlichen Netze betrifft und dann halt auch Preisrestriktionen. Also beispielsweise darf der interne Preis nur 90% des Grundversorgungspreises betreffen. Das heißt, viele Regulatoriken, die wir hier zu beachten haben, viele, viele Restriktionen und gleichzeitig halt noch nicht das richtige Energy Sharing Konzept. Also, dass ich über wirklich größere Distanzen, über mehrere Kilometer Energie austauschen kann, sehen wir halt heute noch nicht in Deutschland.
Und das ist genau der springende Punkt. Also der letzte Satz war jetzt sehr, sehr wichtig. Ich sehe Energy Sharing auch erst als richtiges Energy Sharing an, sobald quasi das öffentliche Netz involviert ist oder wir wirklich Distanzen überbrücken können, statt das eben sehr, sehr lokal zu beschränken. Und das ist eben in meiner Meinung nach auch ein leider verschwendetes Potenzial, weil ich jetzt eben in Spanien gesehen habe, wie schnell man theoretisch so eine Regulatorik hochziehen kann, wie unbürokratisch das auch sein kann, insbesondere ohne, dass man jetzt ein Kollektiv gründen muss. Das Mieterstrommodell war ja eben auch so aufgebaut, dass man den Residualstrom weiterhin liefern muss, sprich den Strom beispielsweise in der Nacht. Auch das ist in Spanien nicht der Fall. Also dieses Collective Self-Consumption in Spanien bedeutet wirklich, wir teilen uns diese Solaranlage. Wenn die Solaranlage produziert, dann wird der Strom eben gemäß Koeffizienten zwischen uns aufgeteilt. Das bedeutet auch, dass ich quasi einspeise, wenn ich jetzt beispielsweise mal im Urlaub bin und die Sonne scheint. Aber weiterhin werde ich durch den Energieversorger beliefert. Und das nimmt eben viel Druck quasi aus diesem ganzen bürokratischen Rattenschwanz raus, der da noch hinterhängt, dass man beispielsweise Energieversorger werden muss oder eben was halt eine Rechtsform für dieses Kollektiv findet. Und das ist jetzt eben auch so ein kleiner Appell. Wir wollen die Energiewende beschleunigen und ich glaube, Jonathan und ich sind beide überzeugt, dass Energy Sharing eben nochmal gigantisches Potenzial für die Energiewende birgt und eben die Energiewende auch beschleunigen kann, beziehungsweise neue Potenziale eröffnet, wie beispielsweise die Energiewende in die Städte zu bringen.
Also müssten regulatorische Hürden in Deutschland beseitigt werden?
Es sind, glaube ich, zwei große Aspekte, die wir beachten müssen. Einerseits ist es natürlich eine regulatorische Frage, quasi wie gestaltet man diese Verträge, wie gestaltet man die Rahmenbedingungen für Energy Sharing. Auf der anderen Seite fehlt uns aber hier in Deutschland eben auch nochmal die technische Infrastruktur. Also um es beim Namen zu nennen, eben die intelligenten Messsysteme beziehungsweise die Smart Meter. Und das Gute in Spanien war eben, dass einen relativ frühen Rollout der Smart Meter gegeben hat. In England hat Jonathan eben auch die 60% oder 40% erwähnt. Und genau, da hängen wir eben nochmal nach. Das heißt, auch da ist der Appell, wo wir aber sehen, dass es in die richtige Richtung geht, eben mit dem Gesetz zum Neustart der Digitalisierung in der Energiewende.
Ja, ich glaube, bei der Regulatorik ist es einerseits die Planungssicherheit, die verbessert werden muss. Das heißt, künftige Gesetze für Energy Sharing erstmal zu schaffen. Da gibt es auch einige Vorschläge seitens Bürgerinitiativen Richtung Energy Sharing Prämien, Richtung größere Abstand und die Nutzung dann der öffentlichen Netze und gleichzeitig halt Hürden abbauen, was die bestehenden Konzepte betrifft, also gerade Mieterstrommodell, hier die wirtschaftliche Attraktivität einfach auch zu verbessern. Da sehen wir auch noch nicht die Adoption in den ganzen Großstädten, wo halt massivst noch Mietwohnungen ohne PV sind. Das heißt, das sind für mich beides die regulatorischen Perspektiven und zuletzt vielleicht auch noch so ein bisschen der Punkt Vernetzung der einzelnen Akteure, die wir genannt haben, sprich Netzbetreiber, Betreiber von diesen Energy Sharing Services oder Plattformen. Da muss natürlich ein Datenaustausch auch gewährleistet sein, dass das wirklich alles entsprechend getrackt wird, basierend auf der von Nils genannten Smart Meter Infrastruktur.
Interessant, also da sind so ein paar Technologien und Konzepte, die so ein bisschen voneinander abhängig sind. Also Energy Sharing kann erst stattfinden, wenn flächendeckend quasi die Smart Meter eingebaut werden. Da haben wir in Deutschland, hängen wir, wie ihr schon erwähnt habt, stark hinterher. Dann kommen wir mal so ein bisschen zu einem Ausblick. Wie seht ihr die Chancen in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wie es sich Energy Sharing im Ganzen vielleicht noch weiterentwickeln wird oder kann und vor allen Dingen auch in den unterschiedlichen Ländern. Also ihr wart ja jetzt zu Besuch, habt die unterschiedlichen Status quo in den Ländern quasi kennengelernt und wenn ihr das jetzt mal so ein bisschen 10 Jahre in die Zukunft vorspulen würdet, wo seht ihr da die unterschiedlichen Länder, an welchen Punkten?
Ja, ich hoffe natürlich, dass sich da viel tun wird. Also starten wir vielleicht mit Deutschland erstmal. Ich meine, die Ziele sind gesteckt, 2030, 80% des Bruttostromverbrauchs mit erneuerbaren Energien. Das heißt, wir müssen, da sind wir, glaube ich, alle uns einig, den Turbo zünden, was den Ausbau betrifft. Und ich glaube, da führt der Weg auch nicht an der Dezentralität vorbei. Das heißt, Konzepte wie Energy Sharing werden wir langfristig brauchen. Insbesondere, wenn wir uns dann die Hochrechnung angucken, was EV-Fahrzeuge, PV-Anlagen, alle Kleinsterzeugungsanlagen am Ende betrifft, die dann intelligent vernetzt werden müssen. Ob der konkrete rechtliche Rahmen hier in 2, 5 oder 7 Jahren da sein wird, ist, glaube ich, schwer einzuschätzen. Ich meine, das Thema Smart Meter wird wahrscheinlich 2030 realistisch erst in allen Haushalten sein, meiner Meinung nach. Das heißt, es wird auf jeden Fall einiges an Zeit noch kosten. Wenn wir dann Richtung UK gucken, Richtung England, die Ziele sind ja ähnlich gesteckt. Und es gibt da halt auch einfach schon konkrete Konzepte wie das Collective Ownership abseits von Energy Sharing, wie wir es uns vorstellen, die halt heute implementiert werden können. Das heißt, ich glaube, da halt die entsprechenden Anreize zu schaffen, dass diese Modelle wie unser Mieterstrommodell stärker gefördert werden, weil sie bereits heute halt implementiert werden können, ist super wichtig und kann natürlich auch eine entsprechende Unterstützung für Energy Sharing langfristig sein. Ebenso ist, glaube ich, auch zu sagen, dass sich die Herausforderungen in den Ländern einfach super stark unterscheiden. Das wird, glaube ich, ziemlich deutlich, wenn Nils aus Spanien berichtet, ich aus England. Die Ziele mögen die gleichen sein, aber die Themen und die Probleme, die wir in der Energiewende haben, unterscheiden sich dann einfach doch signifikant. Und ich habe es in England einfach gemerkt, dass andere Themen, beispielsweise Energieeffizienz im Gebäudebestand oder auch die energieflexible Steuerung von Kleinsterzeugungsanlagen, halt nochmal andere Themen sind, wo die Regierung oder dann auch einzelne regulatorische Beteiligte halt einfach einen anderen Fokus drauf setzen. Das heißt, da gibt es einfach dann auch weiterhin Unterschiede zwischen den Ländern. Trotzdem, ich bin zuversichtlich, dass das Thema kommen wird. Es ist halt dann am Ende eine Frage, ob der rechtliche Rahmen in 3 oder 5 Jahren da sein wird.
Ähnlich sieht auch mein Blick in die Glaskugel aus. Also für Deutschland glaube ich und hoffe ich sehr stark, dass eben dieses Thema Peer-to-Peer, also wirklich zwischen Endkunden, Prosumer zu Endkunden, dieser Energiehandel deutlich stärker forciert wird und insbesondere auch in dem Mentalität der Köpfe ankommt, sprich, dass ich jetzt bei meinem Nachbarstrom beziehe, statt von den klassischen Stadtwerken eben abhängig bin. Das würde ich mir sehr wünschen und ich glaube eben, dass dieser Smart Meter Rollout gerade auch eine riesige Chance bietet, um solche innovativen Geschäftsmodelle zu fördern, wenn man eben mit der entsprechenden Regulatorik nachzieht. Für Spanien bin ich ja so zwiegespalten, wie sich da weiterentwickeln wird. Also einerseits haben wir eine tolle Entwicklung gesehen, also eben 2019 ging das los. 2022 hatten wir noch einen Sharing-Radius von 500 Metern, der wurde dann auf 2 Kilometer sukzessive hochgesetzt. Aktuell wird schon Richtung 50 Kilometer inoffiziell diskutiert. Das ist eben super spannend und damit lassen sich ja eben noch viel, viel mehr Leute dann auch eben in diese Energiewende integrieren. In Spanien haben wir das Problem der sehr, sehr starken politischen Abhängigkeit. Also jetzt ist eben wieder eine sozialdemokratische Regierung an der Macht mit Pedro Sanchez. Das war aber sehr, sehr knapp. Und das haben wir in Spanien schon mal gesehen, dass quasi von einem Tag auf den nächsten wirklich die gesamte Energiewende durch eine politische Entscheidung, damals war das eben die Einführung dieser Sonnensteuer auf den Eigenverbrauch, im Prinzip gekillt werden kann. Und das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Das heißt, gerade gibt es diesen politischen Rückenwind und den sollte man nutzen, um eben solche Konzepte zu stärken. Und dann insbesondere auch der Gesellschaft aufzuzeigen, dass diese Geschäftsmodelle oder dass diese Konzepte einen gesamten Mehrwert für die Gesellschaft bieten, indem man beispielsweise es schafft, die Energiewende zu demokratisieren und eben Leute mitnehmen kann, die vorher überhaupt nichts mit der Energiewende am Hut hatten oder eben ja auch das erste Mal Möglichkeit haben, ihren eigenen selbst erzeugten Strom zu verbrauchen. Stichwort ist eben, ich als Wohnungsbewohner habe bisher nur sehr beschränkt Möglichkeiten, eine eigene Solaranlage auf mein Dach zu setzen.
Super spannend. Vielen Dank euch erstmal an der Stelle. Das war wirklich sehr interessante Punkte, die ihr da genannt habt. Wir haben noch die Rubrik Key Perfects. Und zwar geht es da darum, dass nochmal so 3 abschließende Facts quasi festgehalten werden. Quasi Dinge, die ihr den Hörerinnen und Hörer am liebsten ans Herz legen wollt und sagt, das sind jetzt die Dinge, die ihr aus dieser Podcast-Folge mitnehmen sollt oder die wir euch einfach nochmal ans Herz legen wollen aus dem Gespräch, das wir jetzt hier gerade geführt haben. Jonathan, vielleicht willst du anfangen.
Super Frage. Ich glaube, es ist schwierig, die Diskussion auf 3 Punkte runterzubrechen. Ich werde es mal versuchen. Punkt 1 wäre für mich, glaube ich, das Thema Regulatorik. Da braucht es einfach auch von der aktuellen Bundesregierung deutlich stärkere Ambitionen. Es steht im Koalitionsvertrag, dass Energy Sharing gestärkt werden soll und es gibt bereits entsprechende Gesetzesentwürfe, wir haben sie genannt. Und dann halt gleichzeitig über die Ländergrenzen hinaus zu schauen, das wäre für mich so ein bisschen Punkt 2. Das ist ja eigentlich der Kern unserer Diskussion gewesen. Da kann man einfach sehr viel von den einzelnen Ländern lernen. Und es gibt ja in den einzelnen Ländern, wenn wir nach Spanien gucken, einfach auch schon Konzepte, die einen Schritt weiter sind. Ich glaube, da halt sich inspirieren zu lassen und dann hier das in der entsprechenden Gesetzgebung abzubilden, ist mir super wichtig. Punkt 3 haben wir nur teilweise angesprochen, aber ist für mich nochmal ein Punkt Thema Innovation. Ich glaube, da brauchst du auch einfach deutlich bessere Förderung, was Startups und so weiter betrifft. Ich habe es in UK durch diese Sandboxes ein bisschen gesehen. Ich habe auch mit recht vielen Startups vor Ort gesprochen, die sich das Thema anschauen. Da brauchst du aber auch Planungssicherheit und das bringt dann wieder die Runde so gesehen zur Regulatorik zurück. Da müssen einfach entsprechende Anreize geschaffen werden, dass halt Startups sich auf dieses Thema fokussieren und da halt wirklich einen Mehrwert bieten können.
Den 2. Punkt, den du genannt hast, Jonathan, den würde ich gerne unterstreichen. Also, dass eben der Blick ins Ausland sich häufig lohnt. Einfach mal über den Tellerrand hinausschauen. Wir haben häufig die gleichen Vorgaben durch die EU, dann aber eben diesen nationalen Gestaltungsspielraum. Und wir haben jetzt eine spannende Perspektive in England gesehen. Ich habe eine spannende Perspektive in Spanien gesehen. Und da komme ich eben zu dem zweiten Punkt. Also, dass ich eben sagen kann, Energy Sharing funktioniert bereits in der Praxis. Es gibt simple Mechanismen, wie man das eben regulatorisch auch schnell implementieren kann. Und dann muss man eben die vernünftigen Strukturen dafür schaffen, wo man dann aber eben auch wieder aus dem Ausland lernen kann, eben einfach gucken, was ist da falsch oder was ist da schleppend gelaufen und das dann eben von Tag 1 vielleicht besser machen. Und das ist quasi eben auch mein abschließendes Plädoyer. Trotz jetzt erst anlaufendem Smart Meter Rollout glaube ich, dass wir schon heute die Möglichkeiten dafür haben, eine attraktive Energy Sharing Regulatorik oder einfach ein attraktives Umfeld für Energy Sharing zu schaffen und dann quasi mit dieser Regulatorik oder sei es weitere Rahmenbedingungen schon heute an Fahrt aufnehmen können, sobald der Smart Meter Rollout dann eben eine höhere Penetration erreicht hat, dass wir dann quasi an diese Geschwindigkeit anschließen können und nicht von Null starten.
Vielen Dank erstmal. Wir haben jetzt viel inhaltlich über Energy Sharing gesprochen, aber so ein Auslandsaufenthalt bringt dann ja auch über die inhaltlichen Themen hinaus so ein bisschen voran und weiter. Deswegen würde mich jetzt auch noch interessieren, mal ein bisschen unabhängig von euren inhaltlichen Themen, die ihr da erforscht habt, inwiefern war dieser Auslandsaufenthalt für euch persönlich auch irgendwie prägend und was habt ihr so gelernt in der Zeit, die ihr im Ausland verbracht habt?
Also mich hat der Auslandsaufenthalt auf jeden Fall weitergebracht. Es hat super viel Spaß gebracht, sich halt nicht nur forschungsseitig mit dem Thema zu beschäftigen, an dem Forschungsinstitut zu arbeiten, sondern halt wirklich, das ist so ein bisschen für mich der zweite Charakter des Stipendiums gewesen, mit den einzelnen Leuten ins Gespräch zu kommen, also so ein bisschen diesen Netzwerkgedanken zu fahren, mit möglichst vielen Leuten zu sprechen, sei es mit Startups, mit Investoren, mit Netzbetreibern, mit unterschiedlichsten Unternehmen und involvierten Parteien. Da ist man dann einfach auch erstaunt, für wie viele Leute das Thema unterm Strich oder generell die Energiewende halt eine Herzensangelegenheit ist, wie offen die Leute sind und wie sie dich am Ende auch unterstützen und weiterbringen wollen, fand ich war eine super spannende Erfahrung.
Für mich war die Auslandserfahrung auch super spannend und insbesondere sehr, sehr bereichernd, weil über Energy Sharing kann man tatsächlich super viele Paper lesen, aber dieser Schritt ins Ausland und wirklich mal vor Ort zu schauen, okay, wie sehen die Prozesse aus, was denken die Leute darüber? Ich fürchte, das kann man nicht einfach mit seinem Schreibtisch aus Deutschland machen, sondern dafür muss man dann wirklich in diese Feldforschung gehen und eben Jonathan hat den Netzwerkaspekt genannt. Also das sind meistens kleine Grüppchen von Energiewende-Enthusiasten, wo man sich dann relativ schnell auch sehr wohl drin fühlt. Und für die ist das Thema eben eine Herzensangelegenheit. Und von denen kann man nochmal sehr, sehr viele neue Perspektiven mitnehmen, aber dann vielleicht auch beispielsweise deutsche Perspektiven mit einbringen. Und die Energiewende ist eben so ein gemeinsamer Kraftakt, wo wir wirklich alle zusammen an einem Strang ziehen müssen und eben nicht nur national denken, sondern eben auch international Perspektiven, Erfahrungen und insbesondere Wissen einfließen lassen.
Gibt es so einen Moment, der euch im Kopf geblieben ist, wenn ihr so zurückdenkt? Man hat ja manchmal so irgendwie so ein Erlebnis oder Moment, den man dann mit dieser Zeit irgendwie verbindet?
Für mich war das, also es gab ein privates Erlebnis, das war eben die Feier von San Juan. Das ist quasi das spanische Neujahr und das ist eben mit Feuerwerk begleitet und eben, ich meine, im Juli ist das. Und wirklich die gesamte Stadt war am Strand, saß dann da abends und hat eben auf Mitternacht gewartet. Es waren Leute auf der Straße, haben getanzt, es gab irgendein lauter Trommler und das war einfach eine super schöne Zeit und das wird mir sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben.
Ja, für mich war es die Teilnahme an einem Event für die DENA. Ich war bei einem TEDx-Event dabei und habe mir da alle möglichen Speaker angehört. Eine Klimaaktivistin fand ich besonders spannend, die so ein bisschen die Rolle der etablierten Mineralölkonzerne und die Auswirkungen auf Ökosysteme in Australien beleuchtet hat. Hat mich einfach nochmal super motiviert und mir klargemacht, dass wir diesen Wandel in der Energiewende, den wir heute an vielen Stellen angesprochen haben, einfach super dringend brauchen. Ja, und umso motivierter fährt man dann auch nach den 3 Monaten wieder zurück nach Deutschland.
Dann kommen wir zur letzten Frage. Es hat sich jetzt so angehört, dass ihr eine wirklich gute Zeit hattet. Also ich gehe davon aus, dass ihr dieses Auslandsstipendium auch weiterempfehlen würdet an andere Studis. die sich mit dem Thema Energie und digitalen Technologien in der Energiewende quasi auseinandersetzen. Was wären denn so abschließend ein paar Tipps für Interessierte an diesem Stipendium?
Also ich glaube, das Erste, was ich weitergeben würde, ist, also insbesondere wenn man aus dem englischsprachigen Raum rausgeht, dass die Sprachkenntnisse unabdingbar sind, weil man dann einfach nochmal tiefer in die Forschung einsteigen kann. Ich habe das jetzt eben gemerkt, dass ich mit meinen okayen Spanischkenntnissen irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich nicht weiter forschen konnte, quasi einfach, weil die Kommunikationsbarriere zu hoch war. Das war das Erste. Und das Zweite ist quasi, was ich allen mitgeben möchte, ist, schaut mal links und rechts ins Ausland, schaut, wie die Elektromobilität vielleicht in Spanien aussieht, irgendwie den Smart Meter Rollout in Italien. Und es gibt so viele spannende Themen in der Energiewende, einerseits in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Und diese neuen Perspektiven, die man dann eben vielleicht wieder mit nach Deutschland bringen kann, sind unfassbar wertvoll. Deswegen kann ich die Bewerbung für dieses Auslandsstipendium nur jedem und jeder ans Herz legen.
Kann ich so nur unterschreiben. Ich glaube, das Stipendium ist eine einmalige Chance für jeden oder jede, der sich für Energie interessiert. Ziemlich einmalig in Deutschland in meinen Augen. Als Tipp vielleicht definitiv genug Vorlaufzeit einplanen. Bei mir war es, wie gesagt, auch recht kurzfristig, gerade was dann Wohnungssuche und so weiter betrifft. Es läuft nie alles 100% wie gedacht, das ist so. Und das bringt mich direkt zum nächsten Punkt, also einfach offen und flexibel sein und so an die Themen ran. Gehen. Viele Möglichkeiten werden sich auch einfach erst vor Ort wirklich ermöglichen. Die Pläne ändern sich, wenn man offen ist und dann auch mit den Leuten in den Austausch kommt und die Dinge so nimmt, wie sie kommen. Ich glaube, dann kann man sehr viel aus 2 oder 3 Monaten im Ausland schon mitnehmen. Und wie gesagt, die Leute sind super hilfsbereit und man ist dann teilweise doch erstaunt, für wie viele das Thema einfach eine Herzensangelegenheit ist.
Cool, das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, Nils, Jonathan, vielen, vielen Dank. Ich habe sehr, sehr viel gelernt heute auch über das Thema Energy Sharing. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mit euch diese Podcast-Aufnahme hier zu machen. Danke für eure Zeit und alles Gute für die Zukunft auf jeden Fall. Master, habe ich gehört, bei Jonathan, ist wahrscheinlich auch in den letzten Zügen jetzt. Vielen Dank für eure Zeit und alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung, Marvin.
Danke euch beiden, ne?